Also zuerst wollte ich vielleicht sagen, wie ist es zu dem Buch gekommen, bevor ich einige Abschnitte daraus vorlesen darf und euch weitergeben darf. Also es fängt mal eigentlich damit die Geschichte an, dass ich nie sonderlich gut in Deutsch war. Meine Mama ist selber Volksschullehrerin und ist beim Lesen und beim Schreibenlernen mit mir eigentlich verzweifelt. Und im Endeffekt habe ich es nur gelernt, weil sie das jeden Tag noch eine Stunde zusätzlich mit mir geübt hat. Und dann war ich in der Unterstufe so 4 bis 5 Kandidat, ja, in der Oberstufe dann so, 3 bis 4, eher stabiler 4er. Und ja, von dem her ist das ganz spannend, dass Gott gerade mich da irgendwie eben auch verwendet oder beauftragt hat, ein Buch zu schreiben. Und ich habe dann irgendwann, kurz nach Corona ist das gewesen, hat einige Situationen gegeben in meinem Leben, die wirklich herausfordernd waren, die an die Substanz gegangen sind und wo ich echt gemerkt habe, das nimmt alles so einen riesen Einfluss auf mein Herz. Und ich habe angefangen, über das Thema zu predigen. Ich glaube, ich habe auch bei euch mal eine Predigt übers Herz gehalten oder vielleicht sogar 2. Und irgendwie war es so, jedes Mal, wenn ich mit einer Predigt fertig war, hatte ich den Eindruck, es gibt noch so viel mehr in der Bibel, was man darüber sagen und erzählen oder erforschen könnte und sollte. Und irgendwann habe ich mir die Zeit genommen, habe alle Bibelstellen, die es zum Thema Herz in der Bibel gibt, das sind ziemlich viele, ich glaube über 1000, dann mal alle gelesen, versucht zu sortieren und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Und dann war das irgendwann fertig und dann habe ich gebetet, okay, was soll ich damit machen? Mache ich eine Predigtserie daraus? Gebe ich es irgendjemandem, dem es helfen soll? Und Gott hat mir dann aber eben in der Gebetszeit das echt aufs Herz gelegt, ich soll es zum SCM schicken. Und dann habe ich 10 Monate keine Antwort bekommen. Ja. Und ich habe gemerkt, das hat an meinem Herzen natürlich wieder gearbeitet. Weil wenn man 10 Monate wartet auf eine Antwort mit etwas, wo man ein ganzes Jahr daran gearbeitet hat, dann ist es nicht ganz so einfach. Aber schlussendlich haben sich die dann ganz begeistert gemeldet. Und ich bin Gott echt so dankbar, weil er das eingefädelt hat. Einfach auch. Ich bin in Deutschland zumindest ziemlich unbekannt, ja, und in Österreich auch unbekannt. Und dass man dann das Buch von so jemandem eben verlegt, es ist echt cool und die Lektorin hat mir auch gesagt, 95% von den Zusendungen, die sie bekommen, werden nie im Buch. Also das ist für mich echt eben das Wunder, dass Gott gut ist, dass das Kleine, das Schwache, das Unbedeutende und diejenigen, die nicht besonders gut Deutsch können, auch verwenden möchte, um Menschen zu prägen. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam in das Buch hineinstarten mit einigen Auszügen. Ich habe letztens ein Interview gehabt mit jemandem, der verschiedene Buchautoren interviewt, der aber gar nicht Christ war und der hat mich gefragt, das liest sich eigentlich wie eine Predigt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann meinen Beruf nicht verleugnen, genau. Also das Buch ist so ein bisschen in dem Stil geschrieben, wie ich normalerweise auch predige. Herzschlag. Ich sehe mich selbst den Herzschlag meines Papas auf dem Bildschirm beobachten. Ich stehe auf der Intensivstation neben seinem Bett, betäubt. Das Gehirn ist möglicherweise schon tot. Die Beatmungsmaschine hebt und senkt den Brustkorb. Verschiedene Schläuche, Maschinen, die Ernährung und Körpertemperatur regulieren. Das Herz schlägt noch. Der Herzschlag zeichnet eine gleichmäßige Gebirgslandschaft mit Höhen und Tiefen auf dem Bildschirm. Sein Puls sinkt unter 50. Das Alarmsignal sticht widerhallend in meinem Kopf. Ich spüre, wie mein Herz schneller schlägt. Das Herz. Zentrum des Lebens, Zentrum der menschlichen Existenz. In der hebräisch geprägten Kultur der Bibel ist das Herz der Ort, mit dem wir denken, fühlen und entscheiden. Der Ort, in dem unser Handeln entsteht. Ich frage mich, was diese neue Situation mit meinem Herzen machen wird. Wird mein Herz daran zerbrechen? Wird mein Herzschlag eine neue Gebirgslandschaft mit Höhen und Tiefen zeichnen? Oder wird es zu einem Stein werden? Wird ab jetzt jeder weitere Schlag schmerzen? Die kurze Besuchszeit auf der Intensivstation ist vorbei. Bedrückende Stille auf dem Rückweg zum Auto. Das regelmäßige Tonsignal des Herzschlags klingt allen noch im Ohr. Ich beobachte, wie die Situation Einfluss nimmt. Einfluss auf das Herz meiner Mama, Einfluss auf das Herz meiner Schwester, meiner Frau und meines kleinen Sohnes. Einfluss auf mein Herz. Ich kann mich dem nicht entziehen. Jedes Ereignis deines Lebens arbeitet an deinem Herzen, unabhängig davon, ob das Ereignis in deinen Augen eine Katastrophe oder das genaue Gegenteil davon eine Anastrophe ist. Es beeinflusst dein Herz. Egal, ob dein Lebenslied gerade eine schöne Strophe oder eine schwere Strophe spielt. Egal, ob dir die Strophe gefällt oder auch nicht. Jede Strophe beeinflusst die Melodie deines Herzens. Die Melodie unseres Herzens ist nicht einfach das Produkt von allen positiven und negativen Ereignissen unseres Lebens. Gott sei Dank. Gott hat uns mit der Fähigkeit ausgestattet, die Melodie unseres Herzens mitzugestalten. Der Tod von meinem Opa, die Ehe mit meiner Frau, die Geburt meiner Kinder, die Krankheit meines Vaters, aber auch die vielen kleinen Ereignisse des Lebens. Der Kratzer im Auto, das freundliche Lächeln einer unbekannten Person, die Enttäuschung in einer Freundschaft, Streit mit der Familie, der Film im Hauptabendprogramm, der schöne Urlaub. Das alles will Einfluss auf unser Herz nehmen. Es hat Einfluss auf uns und irgendwie verändert es uns auch. Manchmal zum Guten und manchmal zum Schlechten. Wir können uns dem Einfluss nicht entziehen, den unsere Umstände auf unser Herz ausüben. Doch wir können darauf achten, in welche Richtung sie unser Herz formen. Und dazu würde ich bitte gern das erste Bild zeigen aus Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dieser Spruch ist der Leitvers in dem Buch gewesen. Wie ein Refrain kommt er immer wieder vor und das hat mich in dieser Zeit beschäftigt. Die Frage, wie kann ich jetzt angesichts von dem Leid, von den Herausforderungen in meinem Leben, mein Herz bewahren? Weil ich die spannende Beobachtung gemacht habe in meinem Dienst als Pastor, dass es Menschen gibt, die teilweise ähnliche Situationen erleben. Die sind nicht so verschieden. Aber die eine Person zerbricht, sie wird bitter und entwickelt ganz herausfordernde Charakterzüge teilweise. Und andere Personen, die können in so einer Situation irgendwie wachsen. Die werden noch schöner, egal was das Leben auf sie wirft. Sie entwickeln sich weiter. Sie haben irgendwie gelernt, ihr Herz zu bewahren oder die herausfordernden Situationen in ihrem Leben mit Gott gemeinsam in Gold zu verwandeln. Und solche Menschen zu treffen, war für mich wirklich beeindruckend. Ich habe mich gefragt, wie kann ich das jetzt in so einer Situation wirklich leben und machen? Und habe versucht, dann eben das selber herauszufinden und ein bisschen zu forschen. Und das ist eigentlich das Hauptmotto in dem Buch. Du kannst dir die Umstände in deinem Leben oft nicht aussuchen. Manche Probleme sind zwar schon auch hausgemacht, aber viele nicht. Darauf haben wir gar keinen Einfluss. Es trifft einfach auf unser Herz und wir müssen dann mit Gott gemeinsam oder manchmal machen wir es leider eben auch alleine, entscheiden, wie ich damit umgehe. Es trifft auf mein Herz, aber wenn ich es einfach nur unterdrücke und nicht hinschaue, verwandelt es mein Herz ganz oft in einen Steinklumpen. Und mit Gott gemeinsam kann es aber mein Herz verwandeln, erneuern, weil in Krisen oft auch das an die Oberfläche kommt, was sonst in meinem Herzen unterdrückt ist. Und dort kann ich es mit Gott behandeln und heilen. Von Anfang an lesen wir in Gottes Wort vom Herzversagen des Menschen und von Gottes Wunsch, Menschen ein neues Herz zu schenken. Niemand kann dich zu einer Herztransplantation zwingen. Und kein Buch wird dein Herz nachhaltig verändern. So wie eine Anleitung zu einer Herzoperation niemals den Chirurgen ersetzen kann. Die Frage ist, ob du bereit bist, dein Herz in den Händen Gottes, in die Hände Gottes zu legen und ihm anzuvertrauen. Oder ob du lieber selber daran herumdoktorst. Das Aufregende bei der Operation ist, dass sie ohne Vollnarkose geschieht. Du bleibst in dem Prozess bei vollem Bewusstsein. Gottes Geist kommt nicht plötzlich über dich und du wachst auf nach einer Zeit mit einem völlig neuen Herzen. Warum eigentlich nicht? Das wäre doch praktisch. Also ich würde mir das manchmal echt wünschen. Kommt in der Bibel sogar einmal vor, aber bei Saul. Und wer die Geschichte von Saul kennt, der weiß, dass diese plötzliche Veränderung überhaupt nicht nachhaltig war in seinem Leben. Also warum eigentlich nicht? Ich denke, die Antwort liegt in Gottes Charakter. Gott ist nicht zuerst ergebnisorientiert, sondern beziehungsorientiert. Meistens sind wir aber ungeduldig und wollen schnelle Ergebnisse und Lösungen. Gott ist zwar die Lösung, denn er ist ja der Erlöser, und er hat auch ein Ziel mit unserem Herzen vor Augen, doch zuallererst geht es Gott immer um die Beziehung. Er möchte, dass in dem Prozess, in dem dein Herz seinem Herzen ähnlicher wird, deine Beziehung zu ihm immer tiefere Wurzeln schlägt. Gott sagt an einer Stelle, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen ist es weit von mir entfernt. Steht in Jesaja 29, 13. Das richtige Ergebnis, aber ohne Herzensbeziehung, ist nicht das, was Gott sucht. Was er sucht, ist dein Herz. Genauso, wie es heute aussieht. Denn Veränderung ist nicht die Voraussetzung für eine Beziehung mit ihm. Veränderung passiert in der Beziehung mit ihm. Je besser wir Gott kennenlernen, umso mehr sehen wir das Ausmaß von unserer Verlorenheit und gleichzeitig die gigantischen Dimensionen der uferlosen Liebe Gottes, die unser Herz heilen wird. Die Bibel schildert in den dunkelsten Schwarztönen den ganzen Umfang des menschlichen Herzversagens. Es zieht sich wie ein schwarzer Faden durch die Bibel. Aber gleichzeitig sehen wir auch das rote Tau der Liebe Gottes, das durch die vielen Geschichten des menschlichen Scheiterns läuft, die erzählt werden. Es ist ein Tau der Liebe, der Gnade, der Hoffnung, der Erneuerung und der Wiederherstellung, der Vergebung, der Barmherzigkeit und des Segens. Und in dem Buch sind dann immer wieder so QR-Codes, wo man mit einem Lobpreislied dann das Gesagte einfach nochmal vertiefen kann, nochmal drüber nachdenken kann oder wirklich eben auch mit dem Lied gemeinsam sich Worte schenken lassen kann, um nochmal ins Gebet zu kommen. Und in dem Buch gibt es auch an verschiedenen Stellen eben ein Handlettering, wo ein einzelner Vers, so wie eben jetzt auch dieser Vers, dann eben von der Ruth gestaltet worden ist, um einfach einen einzelnen Vers nochmal hervorzuheben, um mit dem Versbild noch einmal tiefer in die Bedeutung von dem Bibelvers eintauchen zu können. Und ein ganz zentrales Thema ist, denke ich, wenn wir uns mit dem Herzen beschäftigen, dass unser Herz dort gesund wird, wo es anfängt, in dem Rhythmus von Gottes Herzen zu schlagen. Das heißt, durch die Nähe, durch die intime Beziehung mit Gott, kann ich seinen Herzschlag hören und spüren und mein Herz passt sich seinem Herzschlag an. Das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt eigentlich sich nur mit anderen Menschen zu vergleichen, was haben die für einen Herzschlag, sondern es geht eigentlich um den Herzschlag Gottes, weil er das gesunde Herz hat. Er hat das gesunde Herz. Und das Tragische ist, manchmal, wenn du mit einer Herzkrankheit geboren wirst, dann weißt du gar nicht, wie ein gesundes Herz eigentlich wäre, weil es dich immer schon eingeschränkt hat. Dein Herz hat einfach immer schon so reagiert. Du bist nie ohne Schnaufen und Keuchen den Berg hinaufgekommen. Du weißt gar nicht, wie es ist, mit einem funktionstüchtigen Herzen einen Berg hinauflaufen zu können, weil du das Herz nie kanntest. Und genauso ist es als Menschen, werden wir leider schon mit einem echt zerbrochenen und kaputten Herzen durch die Zielverfehlung in unserem Leben, die Bibel nennt es Sünde, einfach mit einem kaputten Herzen kommen wir schon auf die Welt. Und durch die Umstände in unserem Leben, wenn wir die nicht irgendwie mit Gott gemeinsam behandeln und daran arbeiten, dann wird unser Herz immer noch kaputter, bis es irgendwann nur noch so ein Steinklumpen ist, dass ich irgendwie beschützen muss gegen andere Menschen, gegen Verletzungen, Angst und andere Dinge. Und wenn wir dann aber Gottes Herzen sehen und erkennen können, wie er ist, wie er liebt, was er für Dimensionen hat, dann fängt es an, unser Herz zu verändern. Eben in der Beziehung. Es ist nichts, was wir vorher leisten müssen und abarbeiten müssen. Jetzt brauche ich ein schönes Herz, damit ich das Gott schenken kann. Sondern es ist was, was in der Beziehung mit ihm entsteht. Er hat keine Angst vor unserem Herzversagen, sondern er connectet sich da wirklich in einer tiefen persönlichen Beziehung mit uns und in der Beziehung Hand an Hand mit ihm verändert sich unser Herz. Ich lese aus dem Kapitel Barmherzig. Das Meer lässt mein Herz höher schlagen. Ich liebe es, Urlaub am Meer zu machen. Das sanfte Rollen der Wellen, barfuß über Steine gehen. Das Kreischen der Möwen, das Zirpen der Zikaden, der Duft von wildem Currykraut, Salbei, Rosmarin und Pinien. Segelschiffe am Horizont. Die sanfte, salzige Brise, die vom Meer her weht. An vielen Stränden ist man nicht alleine. Ich habe Zeit, das Buch ist ausgelesen, das Handy abgeschaltet im Apartment. Also beobachte ich Menschen. Ich beobachte Leute, die den ganzen Tag am Strand liegen, aber gar nicht ins Wasser gehen. Das ist mir so fremd, dass ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Andere kühlen hin und wieder ihre Füße. Wieder andere gehen schwimmen und bewegen sich schwerelos im kühlen Nass. Und dann gibt es Leute wie mich, die es lieben, unter die Oberfläche abzutauchen. Die Unterwasserwelt fasziniert mich, seit ich das erste Mal den Kopf unter Wasser gesteckt habe. Die meisten Leute schwimmen über eine einmalige, beeindruckende, bunte Welt einfach hinweg und verpassen die Schönheit, die Gott unter Wasser erschaffen hat. Ich atme tief ein, halte die Luft an, strecke die Hände nach unten. Mit ein paar Flossenschlägen tauche ich ab. Ich spüre, wie sich mein Herzschlag verlangsamt und ich ganz ruhig werde. Ich halte mich schwerelos an einem Felsen fest und staune darüber, was mich alles umgibt. Gelbe Seepferdchen, orange Trugkorallen, Muscheln, blau-orange Fadenschnecken, grüne Seeigel, Kraken, Seehasen, gelb leuchtende Gorgonien, violette Seeanemonen, Steckmuscheln, Felsengarnelen, Seespinnen und es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Mit den 15 Metern, die ich beim Apnoe-Tauchen maximal erreiche, kenne ich nur einen Bruchteil von dem, was es im Ozean zu erforschen gibt. Doch ich habe schon viel mehr entdeckt als jemand, der nie ins Wasser geht oder über diese geheimnisvolle Welt hinwegschwimmt, ohne sie zu bemerken. Eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Meeresufer liegt. 1. Könige 5,9. Die Unterwasserwelt steht allen offen. Man muss nur eintauchen. So ähnlich ist es auch mit Gott. Sein Charakter ist wie das endlose Meer. Wir können immer noch tiefer eintauchen und immer noch mehr entdecken. Die Welt, die wir mit ihm entdecken, ist farbenfroh und faszinierend. Doch manchmal fahren wir in unsere Kirchen und sitzen da und lassen uns berieseln. Wir tauchen nicht tiefer in das Wesen Gottes ein. Es ist so, wie am Meer gewesen zu sein, aber sich nicht darin bewegt zu haben. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wir dürfen mehr und mehr in Gottes Charakter eintauchen, erleben, wie wir uns schwerelos und frei bewegen, erfahren, wie er uns von allen Seiten umgibt und wahrnehmen, wie sich in ihm unser Herzschlag verlangsamt und dabei Frieden findet. Taucherbrille, Flossen und los geht's. Auf den nächsten Seiten möchte ich mein Bestes geben, um mit der Bibel ein Stück tiefer in Gottes Charakter einzutauchen und gemeinsam zu hören, wie sein Vaterherz schlägt. Und das ist wirklich was mich fasziniert. Ich habe Theologie studiert, jetzt inzwischen arbeite ich 10 Jahre als Pastor. Ich predige eigentlich fast jedes Wochenende unter der Woche. Lehre ich dann regelmäßig eben auch im Religionsunterricht. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich die ganze Zeit mit der Bibel. Und ich würde sagen, ich kenne mich auch schon so mittelgut aus, aber es gibt immer noch so viel mehr zu entdecken. Ich bin so fasziniert davon, wie ich Geschichten lese, über die ich schon gepredigt habe, über die ich schon Predigtserien und in der Schule auch Unterricht gemacht habe und immer in den Geschichten noch neue Aspekte entdecke und wie ich sie in mein Herz und wie es zu meinem Herzen spricht und wie ich das anwenden kann. Also es gibt immer noch so viel mehr zu entdecken und ich möchte euch echt einladen, in den Charakter Gottes noch viel tiefer einzutauchen. Echt auch hungrig zu sein. In der Bibel steht, wir sollen begierig nach der vernünftigen Milch sein. Du darfst gierig und hungrig danach sein, mehr von den Dimensionen Gottes noch zu begreifen. Das ist, was unser Herz heilt und verändert. tauch ein in das Meer von seiner Gnade. Die Dimensionen von Gottes Vaterherz, von seiner Güte, Barmherzigkeit, Liebe und Gnade zu beschreiben, ist unmöglich. Das ist das Fazit dann von dem Kapitel. Ich habe es zwar versucht über ein Kapitel, aber es ist leider im Endeffekt nicht möglich. Jeder Versuch geht nämlich im ewigen Echo seines liebevollen Herzschlags unter. Und es gibt noch immer so viel mehr zu entdecken. Ich weiß, es gibt auch viele andere Facetten von Gottes Wesen. Doch Jesus hat uns Gott als Papa offenbart. Nicht zuerst als König, nicht primär als Herrscher, nicht vordergründig als Richter. Er hat uns Gott als Papa offenbart, weil diese Enthüllung für unser Herz so notwendig ist. Und weil es uns zeigt, in welcher Reihenfolge Gott erkannt werden möchte. In der liebevollen Umarmung unseres himmlischen Papas wird sein Herzschlag dein Herz heilen. Denn er ist ein guter Vater. Es gibt dann später einige Stolpersteine und Herausforderungen, die ich in dem Buch beleuchte. Ich kann das natürlich jetzt nicht alles wiedergeben, wir haben ja nur begrenzt Zeit, leider. Am liebsten würde ich euch das ganze Buch verlesen, aber ihr dürft es dann selber lesen. Und es gibt ein Kapitel, das mir persönlich echt noch wichtig ist, das ist das Kapitel Herzschmerz. Und da geht es darum, eigentlich um den Umgang mit Leid in unserem Leben. Und was etwas herausfordernd ist, dass wir in unserer Gesellschaft, wir sind eine Leidvermeidergesellschaft. Wir vermeiden Leid. Leid hat niemand gerne. Und wenn man es irgendwie umgehen kann, versucht man es zu umgehen. Aber früher oder später gibt es Leid in deinem Leben, das dich trifft. Ja, der Ehepartner, der irgendwann mal stirbt. Die Krankheit, die dich einschränkt und du plötzlich nicht mehr machen kannst, was du früher machen konntest. Vielleicht auch, dass deine eigene Familie zerbrochen ist oder viele andere Aspekte gibt's, die Leid in unserem Leben einfach sind. Dass du in einer Arbeitsstelle bist, wo du dich nicht weiterentwickeln kannst, wo du immer nur auf den Deckel bekommst. Es gibt Leid in vielen verschiedenen Facetten. Und jetzt kann man natürlich hergehen und versuchen dann immer zu werten. Das machen wir Menschen manchmal. Mein Leid ist schlimmer als das von anderen. Aber im Endeffekt ist das Konstrukt Leid, das ist gleich. Es trifft auf unser Herz und es bewirkt da etwas. Und wenn ich mich nicht mit Gott gemeinsam drum kümmere, verbittert es mich normalerweise. Lasst mich verzweifeln, füllt mich mit Angst und zerstört mich, ist meine Beobachtung und Erfahrung. Und darum, das wäre jetzt noch kein Evangelium, noch keine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist nicht, dass es Leid in dieser Welt gibt. Die frohe Botschaft ist, dass Gott in diesem Leid mit uns gemeinsam unterwegs ist. Jesus selber wird bezeichnet als Mann der Schmerzen, mit Leid vertraut. Jesus war mit Leid vertraut. Darum kann ein guter Hohepriester für uns sein. Darum kann er uns verstehen, weil er selber mit Leid vertraut war. Und wenn wir die Geschichten in den Evangelien so lesen, dann sind das voll viele Facetten, wir manchmal nur die Kreuzigung vor Augen. Aber das ist so viel Leid, das Jesus erlebt hat. Der war sein Leben lang Single. Das ist auch eine Art von Leid. Er ist als Flüchtlingskind in Ägypten aufgewachsen. Das ist auch eine Art von Leid. Dann ist er zurückgekommen und war wahrscheinlich der Ägypter. Ja, in Ägypten kein Israelit, also in Ägypten war er der Israelit, in Israel war er dann wahrscheinlich der Ägypter. Das war auch nicht einfach. Vermutlich hat er erlebt, wie sein Vater schon ziemlich früh verstorben ist. Und dann gibt es noch viele andere Aspekte, die Jünger, die ihn nicht verstanden haben, die Pharisäer, die ihn ab Stunde 1 eigentlich umbringen und beseitigen wollten, die Leute, die ihn ausgelacht und verspottet haben. Es gibt so viel Leid, das Jesus auch erlebt hat. Und ich möchte euch echt ermutigen, weil mir selber geht es oft so, dass ich im Leid untröstlich bin. Ich verstocke mich selber in meinem eigenen Leid und halte dran fest, Gott kann mich da nicht verstehen, nicht rausholen, nicht trösten und alle anderen verstehen mich auch nicht. So tickt Leid manchmal. Aber sich da liebevoll von Gottes Nähe abholen zu lassen und zu sagen, hey, und wirklich auch ehrlich zu sein. Es gibt viel mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist in den 150 Psalmen, die es gibt. und mit diesen Emotionen, die dann entstehen, ehrlich und offen zu Gott zu kommen. Das ist zum Beispiel was, was mich an David so fasziniert. Es sind nicht immer nur die Siegeslieder, die er singt, sondern sein Herz ist geformt worden in diesen 7 Jahren, wo er auf der Flucht war vor Saul, vor seinem eigenen Schwiegerpapa, der mehrmals mit dem Speer an die Wand spießen wollte, so wie es drastisch in der Bibel drin steht. Hey, so einen Schwiegerpapa zu haben, was glaubst du, dass das mit deinem Herzen macht? Dann bist du die ganze Zeit in der Wüste auf der Flucht. Gibt es eine Szene, wo seine eigenen Männer ihn dann steinigen wollen? Es ist, und König David ist für mich da wirklich so ein gutes Beispiel, weil der hat scheinbar ein gesundes Herz am Ende von der ganzen Miserie. Und das ist was, was mich einladet. Da möchte ich dran nachhaken. Und ich bin fest davon überzeugt, mit Gott gemeinsam ist es möglich. Es ist ein Prozess, das ist nicht immer einfach. Und es ist leider nichts, was plötzlich mit einem Fingerschnipsen in unser Herz hineinfällt. Aber es ist was, mit Gott gemeinsam auf dieser Reise kann ich ein gesundes Herz behalten. Und ich möchte mit euch in dieses Kapitel Herzschmerz noch kurz hineinschauen. Die Bibel spricht an mehreren Punkten von einer Perspektive im Leid. Und ich glaube, dass diese Perspektive ganz, ganz wichtig ist. Mir persönlich, gerade in der Situation mit meinem Papa, ist mir einfach aufgefallen, es gibt ja diese Bibelstellen, wo auch steht, freut euch in allen Dingen. Und dann jemand von euch leidet, okay, soll er beten und die Ältesten rufen. Aber auch eben, dass man angesichts von Leid jubeln soll. Und ich habe einfach gemerkt, hey, der Lobpreis bleibt mir in der Kehle stecken. Ich kann das gerade überhaupt nicht irgendwie ausdrücken. Und mir ist auch aufgefallen, dass die meisten Lieder, die wir in Gemeinde zur Verfügung haben, wir haben fast meistens nur Lobpreislieder. Wir singen meistens nicht so viele Klagelieder. Also vielleicht habt ihr für heute eins vorbereitet, ich weiß es nicht. Aber eigentlich gibt es mehr Klagelieder in den Psalmen, wo Menschen wirklich ihre Gefühle ausdrücken, aufschreiben, in Gedichten, in irgendeiner Art und Weise sagen, so ungefiltert fühlt sich's gerade für mich an. Gott, wo bist du? Bis wann lasst du mich hier noch alleine? Wann wirst du eingreifen? Und wir scheuen uns manchmal sehr, so direkt und persönlich mit unserem Gefühl, mit unserem Herzen, so wie es ist, zu Gott zu kommen, weil er weiß es ja ohnehin. Und das soll echt eine Einladung sein für euch, auch wirklich in diesen Tiefen, im Herzschmerz, im Zerbruch zu Gott zu kommen. Leider gelingt es uns manchmal als Gemeinden nicht, ein Ort zu sein, wo wir wirklich auch mit diesem Zerbruch, mit diesem Schmerz und mit diesem Leid kommen können, wie wir sind. Es hängt damit zusammen, weil wir eben auch eine Leidvermeidergesellschaft sind und eine Gesellschaft, die Leid immer vermeidet, kann mit Leid nicht gut umgehen. Und darum überfordert uns dann Leid und dann können wir uns nicht mit Leid von anderen Menschen solidarisieren. Ist auch manchmal nicht angenehm, oder? Du bist gerade gut gelaunt, kommst rein, siehst jemanden, ist es schlecht, boah. Ja, und dann in das Leid von der Person mit einzutauchen, mitzufühlen, ist gar nicht so einfach oft. Also diese Perspektive finde ich einfach echt wichtig. Wir folgen einem Gott nach, der Asche in Gold verwandelt. Ja, der Trauer in Jubel verwandelt. Und das ist nichts, was ich immer sofort im Moment erlebe. Leider nicht. Würde ich mir wünschen. Am liebsten würde ich mir immer wünschen, ich kann zu den Menschen hingehen, denen schlecht geht, ich bete für sie, zack, bumm, ist besser, Problem gelöst. Aber Gott funktioniert überhaupt nicht so. Und ich habe mich eine Zeit lang gefragt, warum eigentlich? Warum macht das Gott nicht so? Er ist doch allmächtig. Er kann es doch immer tun, dass es der Person völlig Gedanken ausgetauscht, es geht ihr nur noch gut. Weil das keine nachhaltige Veränderung des Herzens bringt. Weil die Beziehung das ist, was unser Herz formt, prägt und verändert. Und ein plötzliches Ereignis, das verändert das Herz nicht nachhaltig. Das ist die Beziehung und das ist ein Prozess. Und wenn ich gerade in diesen schwierigen Zeiten nah bei Gott bleibe, verändert sie mein Herz. Und das ist echt das, was ich euch als Zeugnis oder als Erfahrung mitgeben möchte. Die schwierigen Zeiten meines Lebens haben meine Beziehung mit Gott vertieft wie nichts anderes. Es hat nichts anderes gegeben, was meine Beziehung so vertieft hat als Leid. Ja? Die Bibelschule war zwar nett, hat mir aber bei weitem nicht so viel gebracht, wie die leidvollen Momente in meinem Leben. Die haben mich in die Nähe Gottes hineingetrieben. Das eine, das war einfach Wissen. das ich angesammelt habe. Ja, es ist nett, kann man eine Diskussion gewinnen, verändert aber auch keine Herzen, gute Diskussionen im Normalfall. Ja, aber verändertes Herz, das ist das, was Gott uns schenken möchte. Und manchmal hört sich das halt so plötzlich an, wenn er sagt, ich möchte euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Aber das ist was auf der Lebensreise passiert. Auf dem Papier passiert es natürlich ganz plötzlich. Aber in dem Prozess, wo er mit uns ist, verändert sich Stück für Stück unser Herz. Also Herzschmerz. Krisen haben Offenbarungscharakter. Sie offenbaren, was in meinem Herzen verborgen ist. Meine tiefsten Ängste, Sorgen. Mein Bild von Gott und das Bild, das ich von mir selber habe. Wunde Punkte, blinde Flecken. Das und alles noch und noch viel mehr findet seinen Weg in meine Wahrnehmung. Eine Krise kostet uns oft so viel Kraft, dass wir keine Verdrängungsenergie mehr übrig haben. Plötzlich kommt an die Oberfläche, was vorher zwar vorhanden und nicht gesund, aber unterdrückt gewesen ist. Unter normalen Bedingungen ist so viel Kraft übrig, um das alles zu verdrängen, was eigentlich Heilung braucht. Verdrängung heilt aber nicht, sondern sie verbittert. In den kleinen und großen Krisen des Lebens bricht alles durch, was tief in unserem Herzen steckt. Und es gibt ein Bild, das die Bibel verwendet. Ich möchte das kurz erwähnen. Da geht es um den Goldschmied. Und früher war der Goldläuterungsprozess nicht so effektiv wie heute. Heute erhitzt man das einmal ultra hoch, dann geht die Schlacke, also alle Metallteile und Dreck, der nicht Gold ist, an die Oberfläche. Und dann kann man es von dort abschöpfen oder trocknen lassen und abklopfen. Und dann bleibt nur das reine Gold übrig. Früher zur Zeit von Jesus und in der Bibel hat man das sehr oft wiederholen müssen. Da spricht man von 7-mal geläutertem Gold, weil man nicht so hoch hat erhitzen können. Und in unserem Leben ist es so, wenn du den Goldklumpen anschaust, der da erhitzt wird, der schaut vorher auch schon sauber aus. Der schaut aus wie reines Gold. Da sind aber noch ganz viele Sachen drin, die andere Stoffe sind. Und erst durch die Erhitzung, durch die Krise in unserem Leben, kommt jetzt an die Oberfläche, was eigentlich gar nicht Gold ist. Was nicht gesund ist. Und Gott liebt dich so sehr, dass er möchte, dass dein Herz ganz aus Gold wird. Dass es verändert wird, nachhaltig. Ja, wenn es dir nur gut geht, zum Beispiel, dann manchmal nehmen wir die Dinge gar nicht wahr, was wir für ein Selbstbild haben, dass das eigentlich nicht gesund und stabil ist. Manchmal, eben wenn wir mit der Verdrängungsenergie die Sachen einfach unterdrücken, dann kann das Gott da gar nicht heilen. Dann können wir gar nicht sagen, hier brauche ich eine Veränderung, bitte Gott, hilf mir. Und das ist meine Einladung, echt in den Herausforderungen, wenn man das dann merkt, ja, weil manchmal schiebt man das ja dann auch jemand anderem hin, ja. Ganz einfach, okay, passt, Delle im Auto, du flippst aus, schreist alle im Auto an und den anderen auch. Und in Wahrheit ist es nicht unbedingt die Delle, sondern dass es halt im Job nicht gut läuft, dass du eigentlich nicht genug Ruhe in deinem Leben hast, dass du unzufrieden mit dir selber oder mit deinem Körper bist oder mit irgendwas anderem. Und das bricht dann halt in so einer kleinen Krise an die Oberfläche und in einer großen auch. Aber genau dort können wir mit Gott gemeinsam verändern, weil er ein Heiler ist und weil er in dem Prozess unser Herz einfach auch immer schöner machen will und heilen möchte. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam noch zwei Stolpersteine anschauen und dann noch genau, vielleicht können wir noch das zweite Bild projizieren, das zweite Handlettering, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und was manchmal eben da so ein Stolperstein sein kann, genau, ist ein Stein. Und noch einer, zwei machen wir, im Buch sind acht, das geht sich jetzt bei weitem nicht mehr aus, das machen wir nicht. Also der eine Stolperstein, der ist Hochmut. Und ein Stolperstein, den ich mit euch noch machen möchte, ist Angst. Okay, ich bin fasziniert von deutscher Sprache. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. Ist aber inzwischen so. Und zwar gibt's in der deutschen Sprache was ganz Spannendes. Es gibt den Kleinmut. Ja, kleinmütig, ich weiß, ist ein altes Wort, verwenden nicht mehr alle. Es gibt aber dieses Wort. Ja, echt ein cooles Wort. Dann gibt's hier am anderen Ende gibt's Hochmut. Okay? Macht das Sinn? Und dazwischen gibt's etwas super Gutes, ganz Gesundes. Und das ist die Demut. Okay? Und jetzt ist es so. Hochmut, das ist die eine, das äußerste Spektrum. Ja, das heißt, ich habe eine stolze Wahrnehmung von mir selber. Das ist meistens so, boah, ja, die Person braucht eine Veränderung in ihrem Herz und die auch, ganz dringend. Ich eigentlich nicht. Ja, bei mir läuft das super. Wäre ich in der Situation, würde ich viel besser machen. Ja, natürlich. Das ist Hochmut, also eine falsche Einschätzung vom Zustand von meinem eigenen Herzen. Ich schätze mich einfach völlig daneben ein. Ich denke viel zu hoch von meinem eigenen Herzen und sehe eigentlich nicht, dass es Heilung braucht. Und wenn ich da jetzt drin feststecke, was passiert natürlich? Ich bete nicht wie David, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Ich connecte überhaupt nicht in das. Und das Spannende ist bei Gott, dass er möchte, dass wir freiwillig in das hineingehen. Er möchte uns ein neues Herz schenken. Und wenn sich das trifft mit unserem Wunsch, dass wir ein neues Herz wollen, dann passiert's auch in der Beziehung. Aber Hochmut, also ich denke, ich habe gar kein Problem, ich brauche kein Herz, mein Herz funktioniert eh super. Hey, warte auf die nächste Krise. Ja, wünsche ich dir nicht, aber wird irgendwann kommen im Leben. Und versuch mal zu beobachten, was da alles so aus dir rauswächst. Und dann mit Gott gemeinsam da auch Heilung reinzubringen. Ja? Also das wäre Hochmut, zu sehen, mein Herz braucht gar keine Veränderung. Das andere Extrem ist aber Kleinmut. Und das wird manchmal in der christlichen Szene ein bisschen verwechselt. Ja? Wir glauben, das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Aber das Gegenteil ist hier der Kleinmut. Ja? Weil wenn ich immer nur falsch, kleinkariert und schlecht über mich denke und ich bin ein armer Sünder und nichts kriege ich zustande und ich kann auch gar nicht und ich brauche die Gnade Gottes, so viel, die brauche ich auch wirklich, das stimmt schon. Ja? Aber wenn ich immer nur kleinmütig und frustriert über mich selber, ja, und eine Gesinnung über mich habe, die klein ist, ich denke viel zu klein von mir selber. Nicht auch, dass ich geliebtes Kind Gottes, dass ich adoptiert bin, dass ich jetzt gerecht und heilig bin durch das, was er mir geschenkt hat, dass ich Träger von einem neuen Herzen bin. Dann denke ich immer viel zu klein von mir selber und das hat eine schlechte Auswirkung in meinem Leben. Das hat nämlich dann die Auswirkung, dass ich denke, ich bin viel zu klein, ich verdiene gar kein neues Herz. Mein Herz ist so eine Baustelle, das kann Gott noch gar nicht heilen. Ich muss selber das irgendwie noch verbessern und weiterkriegen. Und dann hindert es mich auch voll dran, Stolperstein, um ein neues Herz zu bekommen. Dazwischen liegt aber die Demut. Und die Demut ist jetzt die gesunde Einstellung eines Dieners. Murt, althochdeutsch, der Murt. Ja, das ist die Gesinnung, deine Einstellung. Das, was du in dir drin an Gedanken hast. Und Dei ist von Dienen. Ja, das heißt, es ist die dienende Einstellung eines Menschen. Und Diener zu sein, das hört sich heute nicht ganz besonders gut an. Ja, da denken wir manchmal eher an den Sklaven. Aber der Diener zu sein, der bekommt eine Vollmacht von seinem Herrn. Es hängt immer davon ab, von wem du Diener bist. Wenn du Sklave von deiner Angst bist, dramatisch. Ja, kein schöner Dienst. Ja, aber wenn du Diener Gottes bist, dann gibt dir das gleichzeitig einen Wert, eine Identität. Du musst dir deine Identität nicht mehr selber zusammenschustern, sondern du bist jetzt ein von Gott bevollmächtigter Diener, der von ihm geliebt ist. Du bist sein Kind, du gehörst zu ihm dazu. Das ist die gesunde Einstellung dazwischen. Aber trotzdem ist es eine Einstellung von jemandem, der anderen Menschen dienen möchte. Nicht jemanden, der herrscht. Ja? Sonst hätten wir da herrschsüchtig. Das ist nicht die gesunde Mitte. Die gesunde Mitte ist zu dienen, aber zu dienen und Diener zu sein, ist eine gute Sache. Okay? Das ist etwas, das kann dich zum Stolpern bringen, wo du dann kein neues Herz möchtest. Und dann schauen wir noch die Angst an. Weit verbreitete männliche Fehleinschätzung von mir selber war, ich habe keine Angst. Ja? Keine Angst, von Klippen zu springen, keine Angst, ohne Sicherung klettern zu gehen, keine Angst, durch Höhlen zu tauchen, keine Angst, keine Ahnung. Was auch immer, im Nachhinein stelle ich fest, wie viel Angst ich wirklich in meinem Leben gehabt habe. Angst vor Menschen, Angst zu versagen, Angst abgelehnt zu werden, Angst ausgelacht zu werden, Angst nicht gut genug zu sein, Angst übersehen zu werden, Angst nicht anerkannt zu werden. Das sind lauter Ängste, die unser Herz gefangen nehmen. Es gibt nämlich drei Reaktionen auf Angst. Und das eine ist Flucht. Ja, stell dir vor, ich habe Angst abgelehnt zu werden. Und das erste, was ich mache, ich komme auf die Bühne, zack, bumm, hau ab. Ja, Angst kickt rein, Flucht. Flucht, keine gute Reaktion. Auch innerhalb von der Ehe, ja, wenn du Angst hast, dass deine Ehefrau dich möglicherweise ablehnt und dann fliehst, ist nicht gut. Ja, wenn du Angst hast, dass du nicht gut genug für Gott bist und fliehst, kannst du kein neues Herz bekommen. Ja, Flucht, keine gute Reaktion. Da kann keine Beziehung wachsen und entstehen. Dann, zweite Reaktion auf Angst ist, wenn der große Bär vor dir steht, ist, ja, hoffentlich Flucht, hast du keine Chance, mein Bär, du musst angreifen. Ja, möglichst groß machen, wow. Ja, vielleicht geht er weg, vielleicht frisst er dich auch. Genau. Aber Angriff ist auch keine gute Art und Weise. Jetzt stell dir vor, ich hätte Angst, ja, ihr lehnt mich ab und ich greife euch an. Ja, mache ich alle zur Schnecke, fühle ich mich gut, ja, hoffentlich, und ihr euch schlecht, aber es ist im Endeffekt, stimmt das ja gar nicht, da habe ich mich nur selbst belogen. Das ist nichts, wodurch eine echte gute Beziehung wachsen kann. Durch Angriff. Und das machen wir aber oft, ja, wenn es uns nicht gut geht. Kanalisieren wir viel durch Angriff oder durch Wut. Männer zeigen Angst zum Beispiel sehr oft nicht dadurch, dass sie wirklich niedergeschlagen sind oder sagen, ich habe Angst. Ja. Die zeigen es meistens damit, dass sie einfach zornig sind. Ja, Zorn ist so die männliche Sprache für alle Gefühle, die es fast gibt. Ja, es gibt entweder gut gelaunt oder Zorn. Ja, und darum finde ich Frauen auch so eine wichtige Ergänzung, dass man ein bisschen mehr Gefühlsspektrum auch lernen kann, ja, in dem Ganzen. Deswegen schau mal auch genauer hin, ja, wenn du deinen nächsten Zornausbruch oder was auch immer hast, was steckt denn da jetzt eigentlich gerade dahinter? Was passiert da? Bin ich eigentlich wirklich zornig oder bin ich niedergeschlagen, frustriert, deprimiert, gerade traurig? Was ist es, was dieses Gefühl in mir weckt? Es ist übrigens so ein bisschen eine Negativspirale, weil wir Männer immer nur sehen, dass andere Männer ja auch nur Zorn und fröhlich sein können. Und dann wird das auf die nächste Generation so übertragen. Wäre doch voll nice, wenn wir Männer auch mehr Gefühle hätten, ha? Als nur das. Okay, also Flucht, Angriff und dann gibt's noch die Angststarre. Das ist natürlich super. Ja, Freeze. Du kannst nichts mehr machen. Das passiert bei manchen Leuten bei Prüfungsangst, Blackout, alles ist weg. Aber es ist hoffentlich verständlich, dass alle drei Reaktionen, die es auf Angst gibt, sind nicht beziehungsförderlich. Das treibt dich nicht in Gottes Arme. Das ist nichts, wodurch eine tiefe Beziehung entstehen kann. Weil dann bist du nämlich immer, von der Angst geht sehr schnell, und das will der Feind auch, dass wir in die Panikzone kommen. Und in der Panikzone bist du immer aus der Lernzone draußen. Da kannst du nicht mehr lernen. Ja? Aber mit Jesus gemeinsam, der dir Mut machen will und die fällt nicht einfach in dich hinein, sondern Mut ist Angst, die überwunden wurde. Und dann bleibst du in der Lernzone und dann kannst du, anstatt Panik zu haben, diese Situation wird mich umbringen und überfordern und ich halte diesen Schmerz und das alles nicht mehr aus. So ist es mir bei meinem Papa gegangen, da war ich in der Panikzone. Und ich konnte gar nichts über mein Herz lernen. Aber mit Gott gemeinsam die Panik, ja, nicht wegzuschieben und zu unterdrücken, sondern wirklich zu merken, der gibt mir einen Frieden, dass ich in der Lernzone drin bleiben kann und mich echt entwickeln kann. Gut, dann komme ich mit euch zum Abschluss. Es sind die letzten Verse jetzt, die ich aus dem Buch lese. Schlussendlich komme ich zu dem Ergebnis, dass das kein 5-Punkte-Plan ist, das Buch. So ist es nicht geschrieben. Manchmal wünschen wir uns solche Ratgeber. Kennst du die? 5 Wege zum Erfolg. Ja? 4 Punkte für mehr Heilung. 10 Punkte für eine glückliche Ehe. Und dann versucht man, diese Punkte irgendwie abzuarbeiten und am Ende kommt man drauf. Es sind zwar nette Ideen, hat aber nicht wirklich was verändert. Das ist auch irgendwie Religion. Das, was das Buch sagt, ist eigentlich nur, und das ist das, was ich in der Bibel entdeckt habe, es ist nur eine Sache. Es ist die Beziehung zu Gott, die der absolute Gamechanger ist. Das verändert alles. In egal welcher Situation du bist, ob es die Katastrophe oder die Anastrophe ist, ob du auf dem Berg oben bist oder gerade im Tal, in der Nähe bei Gott zu bleiben, das verändert dein Herz nachhaltig. Lehre uns, zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, 12. Eines Tages wird dein Herz ein letztes Mal schlagen. Dein Leben auf der Erde wird enden. Es ist mein Gebet, dass du zu diesem Tag ein starkes, gesundes, geformtes Herz in dir schlägt. Ein Herz, das mutig und geduldig Wasser des Lebens in eine karge Welt pumpt. Ein Herz, das Gott ungeteilt liebt. Ein Herz, das in ewiger Gemeinschaft mit seinem Schöpfer weiterleben wird. Darum, mehr als alles, achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja, ich möchte gerne noch beten und euch segnen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns ein neues Herz geben möchtest. Und wir sehen in unserem Leben so oft Umstände, die wir nicht beeinflussen können, an denen unser Herz zerbricht, an denen es zu zerbrechen droht. Aber wir wollen dir Danke sagen, dass du denen nahe bist, die einen zerschlagenen Geist und ein zerbrochenes Herz haben. Dass du uns dabei helfen möchtest, dass wir nicht stolpern, sondern mit dir gemeinsam auf der Reise bleiben, ein neues Herz zu bekommen. Danke, dass du uns das schenkst. Wir müssen es uns nicht verdienen oder erarbeiten, sondern es entsteht durch die Beziehung mit dir. Ich möchte dich echt bitten, dass du dort, wo gerade Leid stark ist, dass du hilfst dabei, dass wir wirklich unseren Blick auf dich richten, dass wir mutig vorwärts gehen mit dir und unser Herz sich verändert. Wir wollen ja auch in unserem Hochmut, in unserem Kleinmut und in unserer Angst zu dir kommen und bitten dich, erschaffe uns ein neues, reines Herz. Wir wollen dir ähnlich sein, offenbar uns unser eigenes Herz, aber offenbar uns auch vor allem dein Herz, damit unser Herzschlag heilen kann. Amen.